Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikalladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Der Islam ist eine Offenbarungsreligion, so wie das Judentum und Christentum. Nur dass die Mitte dieser Religion den Koran bildet. Der Koran ist die Mitte und das Herzstück dieser Religion, weil der Koran die Offenbarung Gottes ist. Also das tragende Moment dieser Weltreligion ist dieser Koran. Mit diesem Koran steht und fällt alles.
Dies die Schrift, darin kein Zweifel. Sure 2, Vers 2.
Nur dieser Koran ist nicht einfach ein lesbarer Text, den wir aufschlagen und unter Alltagsprobleme damit lösen, sondern dieser Koran ist poetisch, ist verdichtet, ist verdunkelt. Dieser Koran ärgert uns. Dinge sind verschlüsselt, sind mit Chiffren und mit Gleichnissen gearbeitet.
Wahrlich. Gott schämt sich nicht, ein Gleichnis zu prägen mit einer Mücke. Sure 2, Vers 26.
Es ist auch ein streitbarer Text. Diese Offenbarungsreligion lebt gerade von einer Kultur des Streits, einer Kultur der Ambiguität, der Mehrdeutigkeit, der Offenheit. Ich habe zwar die Offenbarung Gottes vor mir, aber ich habe nicht Gott in der Tasche. Ich weiß nicht, was Gott von mir will, nur weil ich den Koran habe.
Ein Gottesereignis im menschlichen Leben. Der Religionsphilosoph Milad Karimi über den Koran. Eine Sendung von Christian Röther.
Es gibt die Formulierung, der Koran ist die direkte wörtliche Offenbarung Gottes. Diese direkte wörtliche Offenbarung, wie ist das zu verstehen?
Genau, das ist natürlich hat eine gewisse Schwierigkeit mit der Wörtlichkeit. Es geht ja im Grunde genommen darum, dass wir Musliminnen und Muslime annehmen von Anbeginn an, dass der Koran, also das, was wir Koran nennen, nicht etwas ist, was von einem Menschen gemacht ist, sondern dass dies direkt Gottes ist.
Trag vor, denn dein Herr ist im Guten unübertrefflich, der durch das Schreibrohr nahebrachte, den Menschen lehrte, was er nicht wusste.
Sure 96, Verse 3 bis 5.
Wie man das nun genau begreifen will, ob vom Wortlaut her, dann müsste man natürlich theologisch annehmen, dass Gott Arabisch spricht. Und welche Probleme das dann auch für das Gottesbild mit sich bringt, liegt auf der Hand. Das will ich gar nicht entscheiden.
Ahmad Milad Karimi hat den Koran ins Deutsche übersetzt und diese Übersetzung im Herder Verlag veröffentlicht. Karimi wurde 1979 in Afghanistans Hauptstadt Kabul geboren. Als Jugendlicher kam er nach Deutschland. Heute ist er an der Universität Münster Professor für islamische Philosophie.
Es geht in der Tat darum zu sagen, dass das, was wir Koran nennen, etwas ist, was rein Gottes ist. Und dieser rein Gottes, das können Sie jetzt wortwörtlich nennen, oder ich nenne es eher ein Gottesereignis im menschlichen Leben. Wenn es so wäre, sozusagen so rein wäre, dann hätten wir auch keinen Zugang dazu, weil das wäre für Menschen ja auch kaum lesbar oder verstehbar oder begreifbar, sondern der Koran ist natürlich in arabischer Sprache zugänglich, in arabischer Sprache auch vermittelt durch den ersten Adressaten und dadurch auch allzumenschlich.
Erster Adressat des Korans war im islamischen Verständnis der Prophet Muhammad, der Religionsstifter des Islams. Er lebte im 6. und 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel, zunächst als Hirte, später als Händler. Ein Waisenkind soll er gewesen sein, das die Armut kannte und Gottheiten arabischer Stämme verehrte. Im Alter von 40 Jahren soll Muhammad dann der Erzengel Gabriel erschienen sein und eine Botschaft Gottes überbracht haben.
Trag vor, im Namen deines Herrn, der erschuf. Er schuf den Menschen aus einem Blutklumpen.
Sure 96, Verse 1 und 2. Von da an trägt Muhammad vor. Mündlich verbreitet er den Koran unter seiner wachsenden Anhängerschaft, 22 Jahre lang. So werden nach und nach die 114 Suren offenbart, die seitdem den Koran bilden. Zunächst werden sie mündlich überliefert, später dann schriftlich festgehalten. Bis heute gilt es im Islam als besonders verdienstvoll, die mehr als 6000 Verse auswendig rezitieren zu können.
Trage den Koran vor, in Ruhe.
Sure 73, Vers 4.
Man müsste schon annehmen, dass der Koran natürlich original arabisch ist. Das heißt, wenn wir annehmen, dass der Koran die Willenserklärung Gottes ist, dann heißt das nur, dass der Ewige sich der Sprache seines eigenen Adressaten bedient, aber selbst nicht gezwungen ist, auf Arabisch zu reden. Er lässt seinen Adressaten in einer Sprache seinen Willen vernehmen, in der er sie auch versteht. Also Japanisch wäre schlecht auf der arabischen Halbinsel, sondern es muss dann Arabisch sein.
Wahrlich, gemacht haben wir ihn zu einem Koran, zu einem Arabischen, damit ihr vielleicht versteht.
Sure 43, Vers 3.
Nun, Rückschlüsse zu ziehen und zu sagen, aber dann müsste es ja heißen, dass Gott selbst direkt Arabisch spricht. Das ist theologisch kaum sagbar, weil sozusagen die letzte Ebene doch verborgen ist. Was wir wissen ist, dass der Prophet Muhammad Zeugnis abgibt, dass ihm ein Engel erschienen ist. Wie nun der Engel von dem Ewigen den Koran vermittelt bekommen habe, das bleibt uns verborgen.
Und wahrlich, er ist bei uns in der Mutter der Schrift, erhaben, weise.
Sure 43, Vers 4.
Damit verbunden ist ja auch diese Vorstellung, dass es einen himmlischen Koran gibt und einen irdischen Koran, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, was hat es damit auf sich?
In der Tat, also im Koran selbst ist der Gedanke angedeutet, dass es eine Mutter der Schrift gibt in einer sogenannten wohlverwahrten Tafel bei Gott. Und der Koran, den wir Muslimen als Koran verstehen, ist ja ein, wenn Sie so wollen, irgendwie ein Abbild von der Urschrift.
Es ist ein ruhmreicher Koran auf einer Tafel, einer wohlverwahrten.
Sure 85, Vers 21 und 22.
Und man muss natürlich auch innerhalb der islamischen theologischen Tradition noch darauf hinweisen, dass es große Diskussionen gab, zum Beispiel, ob der Koran erschaffen sei oder nicht erschaffen sei. Also wenn Reden eine Art Wesensattribut Gottes ist, dass er immerzu unaufhörlich spricht, dann kann der Koran auch nicht erschaffen sein.
Wäre das Meer die Tinte für die Worte meines Herrn? Ja, das Meer würde sein Ende finden, ehe die Worte meines Herrn zu Ende gingen.
Sure 18, Vers 109.
Insofern ist auch die Rede von einer wohlverwahrten Tafel, von einer himmlischen Koran mit Vorsicht zu genießen, weil es nicht so heißt, als gäbe es einen Gott, dann gäbe es noch einen Schrank neben ihm und in diesem Schrank gibt es noch einen Koran, der immer bei Gott ist. Das ist theologisch kaum haltbar. Sondern die Idee ist, wie müssen wir uns eine Rede Gottes vergegenwärtigen, irdisch, mit unseren beschränkten Vorstellungen, was eigentlich nicht vorstellbar ist.
Eine Schrift, die zu dir herabgesandt. Nicht soll deine Brust bedrückt sein, ihretwegen.
Sure 7, Vers 2.
Und diese Vorstellung, dass der Koran eben nicht erschaffen wurde, die hat sich durchgesetzt, ja?
Die hat sich durchaus theologisch durchgesetzt, durch die zwei großen theologischen Schulen.
Ein weiteres Spezifikum des Korans ist, dass er ja kein Lesetext ist, sondern ein Vortragstext. Also er soll laut gesprochen und gehört werden, der Text. Warum ist das so wichtig?
Weil genauso auch der Koran vermittelt wird. Der Prophet Muhammad, der des Lesens und Schreibens zunächst unkundig ist, wird den Koran nur in dieser rezitativen Form weitergeben. Und seine ersten Gefährten, seine Zuhörerinnen und Zuhörer vernehmen den Koran als ein ästhetisches Ereignis.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.
Der Koran ist auch in Reimprosa verfasst. Der Koran hat Melodie, hat Klang, hat Rhythmus, hat auch eine eigene Atmosphäre, die entsteht beim Rezitieren des Korans. Insofern gehört auch die Form dieser Rede, wie der Koran auch vermittelt wird, zum Koran. Und das ist nicht sozusagen nur ein Beiwerk.
أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا.
Also nicht das Buch, was auf meinem Schreibtisch liegt, namens Koran, ist bereits Koran, sondern da ist etwas versammelt, was erst zum Koranereignis wird, indem ich mich sozusagen diesem Buch widme und das dort Geschriebene auch verlautbare. Das heißt, wenn es verlautbart wird, da ist Gott Gegenwart.
Das ist auch der Grund, dieser rezitative Charakter, warum der Koran als unübersetzbar gilt, also dass das Arabische quasi unabdingbar ist, um den vollen Koran zu haben. Deswegen die Frage, Sie haben den Koran übersetzt ins Deutsche. Wie übersetzt man denn diesen unübersetzbaren Text?
Erstmal muss man eine gewisse Verrücktheit mitbringen, um das überhaupt machen zu wollen. Wie übersetzt man, indem man sozusagen mit einer gewissen Demut da dran geht, weil von Anfang an klar ist, dass ich scheitere. Es ist selbstverständlich, dass ich diese sprachliche Schönheit, diese Dichte, diese Intensität einer semitischen Sprache, nicht in einer indogermanischen Sprache, einfach eins zu eins wiedergeben kann. Ich habe die Methode gewählt, und warum ich überhaupt auch den Koran noch einmal versucht habe, zumindest zu übersetzen, dass ich hörend übersetzt habe. Also mich sozusagen vom Gehörten inspiriert ließ und so lange dieselbe Stelle gehört habe, bis das Gehörte durch meine Haut hindurch mein Herz irgendwann mal erreicht hat.
Wahrlich, das Ohr, das Auge und das Herz. Nach all diesem wird gefragt. Sure 17, Vers 36.
Dann bin ich in den Klang gekommen und gesucht und versuchte nicht einfach sozusagen die Vokabeln wiederzugeben, sondern was wird hier wie vermittelt. Und die deutsche Sprache ist natürlich unglaublich reich. Daher, ich habe, glaube ich, am meisten während dieser Zeit Hölderlin und Rilke gelesen, um mir zu vergegenwärtigen, was alles auch geht, dass man Adjektive nachstellen kann im Deutschen.
Dies die Zeichen der Schrift der Weisen. Sure 10, Vers 1.
Das ist etwas, was im Arabischen gang und gäbe ist, dass man nicht sagt, leite uns auf dem geraden Weg, sondern auf Arabisch sagt man, leite uns auf dem Weg, dem geraden. Durch diese Spannung, die erzeugt wird, gewinnt der Text auch an Lustcharakter. Es ist kein langweiliger Informationstext, den ich vor mir habe als Koran, sondern der Koran ist so schwer verständlich, ist dunkel, ist lakonisch. Sie lesen ganze Sure, sie wissen nicht so ganz genau, worum geht es hier und wieso werden Dinge wiederholt mit kleinen Nuancen.
Vor rund 400 Jahren wird der Koran erstmals ins Deutsche übersetzt. Später erscheinen weitere, bessere Übersetzungen. Als wissenschaftliches Standardwerk gilt die Übersetzung von Rudi Paret, erschienen erstmals 1962. Milad Karimi war erst 30 Jahre alt, als er im Jahr 2009 seine Koranübersetzung veröffentlichte.
Warum hatten Sie denn überhaupt den Wunsch, dieses Unterfangen anzugehen?
Insbesondere deshalb, weil die gängigen Übersetzungen des Koran versuchen, den Inhalt so gut wie möglich wiederzugeben. Mit den herausragenden Arabisten, Rudi Paret, der wirklich einer der bedeutendsten Arabisten seiner Zeit war, und er hat den Koran übersetzt, ein großartiger Koranforscher. Aber der Text, den wir haben, diese Übersetzung, ist auch zugleich einer der langweiligsten Texte, die ich jemals gelesen habe.
Gott ist das Licht von Himmel und Erde. Sein Licht ist einer Nische, Klammer auf, oder einem Fenster, Klammer zu vergleichen, mit einer Lampe darin. Die Lampe ist in einem Glas, das, Klammer auf, so blank, Klammer zu, ist, wie wenn es ein funkelnder Stern wäre. Sure 24, Vers 35.
Das ist in einer Art Juristen-Beamtendeutsch geschrieben und sie gähnen, ich wette mit Ihnen, dass Sie nicht zwei Seiten lesen, ohne dreimal gegähnt zu haben. Mit Klammern und unterschiedlichen Übersetzungen, Fragezeichen, das ist nicht mein Koran. Ich lese den Text und denke, das ist nicht wirklich das, was ich von innen her als ein gläubiger Muslim mit dem Koran verbinde. Und daher dachte ich, ich werde den Versuch wagen, genau diese innere Empfindung, die innere Spiritualität und Ästhetik des Textes auch in einer deutschen Sprache einzugießen.
Gott ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis von seinem Lichte, eine Nische, in der eine Leuchte. Die Leuchte in einem Glas. Das Glas gleicht einem Stern, einem funkelnden.
Sure 24, Vers 35. Der Korantext entsteht in einem religionsgeschichtlichen Umfeld, das nicht nur geprägt ist vom vorislamischen Glauben arabischer Stämme. Auch jüdische und christliche Strömungen sind damals einflussreich auf der arabischen Halbinsel. Der Koran kennt viele Personen und Geschichten, die sich ähnlich auch zuvor schon in der Bibel finden.
Nehmen Sie die Josefsgeschichte. Im Koran finden Sie dieselbe Geschichte noch einmal, aber in einer reduzierten Form, in einer unglaublich schönen Weise.
Wir erzählen dir die schönste der Erzählungen, indem wir dir offenbaren diesen Koran.
Sure 12, Vers 3.
Also der Koran erhebt nicht den Anspruch, jetzt erzähle ich euch zum ersten Mal etwas von Abraham oder von Moses oder von Maria oder von Jesus. Nur der Koran erhebt den Anspruch, zum einen zu derselben Religionslinie zu gehören, auf der anderen Seite das bereits Gesagte noch einmal mit einer eigenen Akzentuierung für ihre Zeit auszusprechen.
Er hat herabgesandt auf dich die Schrift mit der Wahrheit und als Bekräftigung dessen, was vor ihr da war. Er hat herabgesandt die Tora und das Evangelium zuvor als Rechtleitung für die Menschen.
Sure 3, Verse 3 und 4. Der Koran nimmt auch immer wieder Bezug auf die Lebensumstände der Menschen, die ihn empfangen. Es sind die Lebensumstände der arabischen Halbinsel des 7. Jahrhunderts. Konkrete Personen, Ereignisse und Konflikte schreiben sich ein in den Text, der im islamischen Verständnis als heilig gilt und als unveränderlich.
Das wird ja auch verschiedentlich angemerkt. Der Koran ist ewig und ungeschaffen, hat aber diese konkreten Bezüge auch auf die Lebensrealität von Mohammed enthalten.
Ja. Ja.
Wie löst man das auf?
Genau. Zum einen will der Koran sozusagen ewig mir etwas sagen. Und zum anderen, das, was der Koran ewig alle Menschen zu allen Zeiten etwas sagen will, kann es ja nicht allgemein formulieren, sondern die Botschaft des Korans ist ja sozusagen mit Inhalten gefüllt. Und diese Inhalten sind auch Inhalten aus dem Leben eines Menschen namens Mohammed.
Hat er dich nicht gefunden als Irrenden und gab dir Rechtleitung?
Sure 93, Verse 6 und 7.
Das heißt, für ihn wird bereits schon eine erste Konkretisierung für sein Leben vorgenommen. Und für mich, der eben nicht Mohammed ist, sondern 1400 Jahre nach ihm lebt, lese ich aus dieser Konkretion wiederum eine neue Verallgemeinerung und dadurch auch eine neue Konkretisierung. Das heißt, seine Feinde sind nicht meine Feinde, aber ich merke, dass ich immer noch mit denselben Fragen konfrontiert bin, also mit gleichen Fragen, aber nicht mit denselben.
Hat er dich nicht gefunden als Bedürftigen und gab dir Reichtum?
Sure 93, Vers 8.
Der Koran ist natürlich historisch entstanden, aber dennoch ist das, was wir Koran nennen, eine Gegenwart Gottes, das Ereignis der Gegenwart Gottes, in gewisser Weise zeitlos, aber auf alle Zeiten bezogen.
Sie hörten? Ein Gottesereignis im menschlichen Leben. Der Religionsphilosoph Milad Karimi über den Koran. Eine Sendung von Christian Röther. Die deutschen Koranverse stammen aus der Koranübersetzung von Ahmed Milad Karimi, erschienen im Herder Verlag. Es sprachen Sabina Truger und Miriam Abbas. Ton und Technik Christoph Richter. Regie Philipp Brühl. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2024.